Gedankenknoten, dein Podcast für mentale Gesundheit und persönliches Wachstum. Immer mit einem Schuss Humor. Von und mit Birte Drescher.
Hallihallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Gedankenknoten. 50! Wow! Und ich würde jetzt auch wirklich wahnsinnig jubeln, wenn ich nicht so furchtbar erkältet wäre, dass ich mir schon jetzt Sorgen mache, ob meine Stimme das Intro überhaupt übersteht. Aber nichtsdestotrotz, ich kann das einfach gar nicht glauben. Mein Podcast-Baby ist jetzt schon ein Jahr alt. Ein Jahr voller Geschichten, Gespräche, Gedanken, Inspirationen. Und jetzt stehen wir hier bei der 50. Folge. Ein Jahr, 50 Folgen, 17 großartige GästInnen. Der Podcast wurde gehört in 36 Ländern. Es gab einen Live-Podcast. Was für ein Jahr! Und ich bin einfach unfassbar überwältigt und möchte mich von Herzen bedanken bei euch. Danke an euch alle, die zuhören, mitdenken, mir Feedback schicken, die Gedanken teilen und mich inspirieren. Danke für eure lieben Worte, eure Wertschätzung und dafür, dass ihr diesen Weg mit mir geht. Und ein riesiges Dankeschön geht natürlich auch raus an den weltbesten Werbepartner, der dieses Projekt mit unterstützt. Und ich bin gerade schon in der Planung für das nächste Jahr und freue mich riesig auf dieses wundervolle kommende Podcast-Jahr 2026. Deshalb möchte ich euch fragen, welche Themen möchtet ihr im nächsten Jahr hören? Welche GästInnen würdet ihr gerne hören? Oder möchtest du gar selbst deine Geschichte hier erzählen? Und natürlich eine ganz wichtige Frage, hättet ihr Lust auf einen weiteren Live-Podcast nächstes Jahr? Ich freue mich wahnsinnig auf eure Ideen und Anregungen und auf eure Rückmeldungen. So, jetzt aber zur 50. Folge. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und für diese ganz besondere Folge habe ich mir auch eine ganz besondere Gästin eingeladen. Meine Freundin und Kollegin Steffi Fischer, Klettercoachin aus dem Allgäu. Sie nimmt uns mit zu den Bergen, an die Wand und zu uns selbst. Zu den Momenten, in denen wir Mut loslassen, Grenzen, Ängste und Scheitern spüren und daraus lernen. Wir sprechen darüber, wie Klettern nicht nur ein Sport ist, sondern ein Spiegel fürs Leben. Wie jeder Griff und jeder Schritt uns etwas über uns selbst zeigen kann. Wie wir Halt finden, den Weg genießen und warum manchmal schon der erste Griff zählt. Diese Folge ist für alle, die die Berge lieben, Herausforderungen spüren wollen, neugierig auf sich selbst sind oder einfach Lust auf Inspiration und Lebensmetaphern haben. Puh, meine Stimme hat das Intro überstanden. Also schnapp dir deinen Coffee to go und folge uns in die Allgäuer Alpen.
Werbung! Ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten und die hat mir erzählt, dass sie sich vor 2 Jahren eine Wärmepumpe hat einbauen lassen. Denn damals gab es ein richtig günstiges Angebot und dann kam die Ernüchterung. Denn im Alltag stellte sich raus, die Anlage war zwar günstig, aber nicht auf ihr Haus abgestimmt und hat am Ende mehr Geld und Nerven gekostet als gedacht. Doch genau das lässt sich vermeiden, wenn man von Anfang an ganzheitlich denkt. Und da kommt mein neuer Werbepartner ins Spiel, die Firma Sonnenstrom aus Rasfeld im Münsterland. Hier geht's nicht um schnelle Geschäft, sondern um ehrliche, durchdachte Beratung. Da nimmt man sich noch Zeit, hört zu, denkt mit und findet eine Lösung, die wirklich zu dir, deinem Haus und deinem Leben passt. Ob Modernisierung, energetische Sanierung, Photovoltaik, Batteriespeichertechnik oder Wärmepumpenheizung, alles wird miteinander gedacht, statt einfach drauf los installiert. Und das Beste, die Beratung ist auch noch kostenlos. Und ich freue mich deswegen so sehr über diese Kooperation, weil Sonnenstrom genau das macht, was ihr Motto sagt, sichert und schafft Werte. Und das eben nicht nur materiell, sondern auch menschlich. Mit Ehrlichkeit, Naturverbundenheit, Liebe zum Detail und dem Menschen im Mittelpunkt. Vielleicht passt es deshalb einfach so gut mit uns. Okay, und vielleicht auch, weil ich jedes Mal Kaffee bekomme, wenn ich da bin. Also, wenn du planst, dein Zuhause zukunftsfähig zu machen, dann schau mal auf www.mit-sonne-leben.de vorbei. Da bekommst du ehrliche Beratung, gute Ideen und Menschen, die wissen, was sie tun. Und das mit ganz viel Sonne im Herzen. Werbung Ende. Herzlich willkommen, Steffi. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist.
Das kann ich zurückgeben. Ich freue mich auch sehr. Hat endlich geklappt.
Ja, Wahnsinn. Wenn wir uns schon nicht live sehen, dann doch wenigstens hier per Zoom und im Podcast. Denn du kommst ja aus meiner Heimat des Herzens. Du bist im Allgäu zu Hause.
Ja, im wunderschönen Allgäu. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich sonnige Grüße heute zu dir hochschicken darf.
Oh, du hast sogar Sonne bei dir. Du hast Berge und Sonne.
Ja.
Ich bin neidisch. Ich glaube, ich muss ganz, ganz dringend mal wieder zu euch runterkommen.
Sehr, sehr gerne.
Ja, nächstes Jahr bestimmt wieder.
Ja.
Ja, Steffi, da du ja sowieso im Allgäu wohnst, erzähl mal, was macht das mit dir, dass du die Berge immer in der Nähe hast? Ist dir das wichtig? Erzähl mal ein bisschen von deiner Heimat.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ja hier aufgewachsen in der Gegend und war als Kind viel in den Bergen mit meinem Papa und immer wieder mal. Und als ich so Richtung Pubertät kam, hat sich das irgendwie verflogen. Also da waren die Berge blöd, da war Wandern blöd, da war alles andere wichtiger und da habe ich das überhaupt nicht zu schätzen gewusst. Das ging auch ziemlich lang so. Und irgendwann hatte ich dann aber so ein Gefühl von Heimweh. Also es war ganz komisch, ich hatte Heimweh nach irgendwas, was ich gar nicht beschreiben konnte. Und das ging dann eigentlich, habe ich diese Liebe zu den Bergen wieder entdeckt, als ich mich vor circa 13, 14 Jahren auf dem Weg, auf dem Jakobsweg gemacht habe und bin von zu Hause aus in die Schweiz gelaufen, durch die Alpen bei uns. Da war dann dieses Heimweggefühl weg.
Ja.
Und das hat mir so gut getan.
Ja.
Und da habe ich dann eigentlich die Liebe zu den Bergen erst wieder entdeckt.
Ich kann es ja auch so gut nachfühlen. Und vor allem, du warst ja dabei, als ich dieses Jahr, ich habe jetzt schon wieder Tränen in den Augen, als ich dieses Jahr im Mai zum ersten Mal nach 6 Jahren wieder in den Bergen war. Und deswegen, ich kann dieses Gefühl total nachvollziehen. Ich habe da auch Tränen in den Augen gehabt, weil eben genau dieses Heimweh, von dem du sprichst, ja. Also ich sage auch mal, es gibt keinen Ort, an dem ich mir selber näher bin als in den Bergen.
Ja.
Ja.
Und man nimmt sich ja immer vor, man muss es öfters tun und es tut einem so gut. Und wenn man auf dem Gipfel steht, hat man ja dieses Gefühl und weiß genau, am besten nächste Woche wieder.
Ja.
Und dann kommt die nächste Woche und die Termine kommen und alles wird verschoben und dann rückt es wieder in den Hintergrund.
Ja, dabei hast du die Berge ja in der Nähe. Ich muss ja immer stundenlang fahren.
Ja,
ja.
Ich darf ja Gott sei Dank in den Bergen arbeiten.
Genau, da kommen wir nämlich auch jetzt hin, wobei du ja verschiedene Gründe hast, warum du in den Bergen arbeitest. Denn ich weiß, dass ja nicht nur der Grund, warum du heute hier bist, wir möchten ja heute über das Klettercoaching sprechen, aber du hast ja auch noch einen Nebenjob, der was mit den Bergen zu tun hat. Möchtest du dazu mal was erzählen?
Ja, super gern. Ich habe vor 4 Jahren meinen Job als Optiker gekündigt und wollte dann eigentlich erstmal so Hüttenbesuche machen, viel in die Berge gehen, das war so der Plan und bin dann auf eine Stellenanzeige gestoßen und ja, seitdem arbeite ich in den Bergen und zwar bin ich in der Nähe von Füssen, was wunderschön ist, mit tollem Blick auf das Schloss. Und da bin ich auf einer Alpe als Allrounder, als Servicekraft, Mädchen für alles. Immer einmal die Woche oder zweimal im Höchstfall. Aber es ist einfach wunderschön.
Ja, mit Dirndl auf der Hütte.
Mit Dirndl auf der Hütte.
Genau. Ja, auch da durfte ich ja zu Gast sein und mir die Hütte anschauen mit dem schönen Blick auf das Schloss Neuschwanstein, den Bergen drumherum und den riesigen Seen. Es ist wirklich wunderschön.
Ja, das ist schon ein Privileg, da arbeiten zu dürfen.
Ja, es ist schön, dass du das auch so siehst. Ja. Lass uns übers Klettern sprechen, Steffi. Denn auch das habe ich ja dieses Jahr zum ersten Mal mit dir
Ja.
gemacht. Ich durfte ja mit dir klettern gehen an der Kletterwand und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich kann total nachvollziehen, warum dich das Kletterfieber so gepackt hat. Aber erzähl uns mal, wann hat denn dein Weg mit dem Klettern angefangen? Wann warst du das erste Mal klettern?
Also das erste Mal klettern war ich, würde ich sagen, so vor 10 Jahren mit meinem Mann. Damals noch so in den Bergen, bisschen Klettersteig, eigentlich keine Ahnung von nichts, überhaupt keine Kondition. Da hat man halt ausprobiert und da habe ich festgestellt, okay, ich habe keine Kondition. Irgendwie hat mich das nicht so gepackt und diese zweimal im Jahr, was wir wirklich so am Klettern waren, das waren erstmal gar nicht so die großen Ereignisse. Ich habe nur immer gemerkt, es ist zwar nett zu klettern, aber ich halte das körperlich irgendwie gar nicht durch. Und dann habe ich mir das so vorgestellt, dass ich einen Kletterkurs mache, damit einfach die Kondition besser wird und ich in den Bergen fitter werde und habe dann diesen Anfängerkurs besucht. Und ab diesem Moment war meine Liebe zum Klettern geboren. Also es gibt mir so einen, ja, das war so ein glücklicher Moment. Und dann war es schon so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich will mehr davon. Also, ich muss da irgendwie in die Richtung gehen.
Also dich hat richtig das Fieber gepackt.
Ja, und
Ja.
bis heute.
Ja, ich sehe es ja immer, du bist ja immer noch ganz viel unterwegs, und vor allem mit deiner Tochter gehst du ja viel klettern.
Ja, wir haben regelmäßigen Termin, seit sie ausgezogen ist. Treffen uns einmal die Woche mindestens zum Klettern und es ist einfach was Schönes.
Schön. Was macht das mit eurer Beziehung, dass ihr zusammen klettern geht? Denn ich weiß, es hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun und sich aufeinander verlassen zu können.
Ja, also es bindet auf jeden Fall. Es schafft eine Basis, wo man sich natürlich vertrauen muss und wo man einfach auch unglaublich gute Gespräche führen kann, wo man merkt beim Klettern, wenn es dem anderen nicht gut geht. Das ist ja auch das, was so Teil meiner Arbeit ist. Dass wenn meine Tochter an der Kletterwand ist und ich sie da so beobachte, kann ich ganz oft sagen, Mensch, ist irgendwas passiert oder geht es dir nicht gut oder hast schlecht geschlafen? Also es müssen ja gar keine schlimmen Dinge irgendwie sein, aber an der Kletterwand wird das ziemlich schnell sichtbar.
Spannend. Da gehen wir auch gleich auf jeden Fall noch mal näher drauf ein.
Ja.
Aber erzähl uns erst noch mal, du bist Klettertrainerin, das heißt, du gibst auch Kurse zum Klettern, ist das richtig?
Ja, genau. Ich bin Kletterbetreuer und Trainer C. Habe auch diverse Fortbildungen für Sturztraining, Mental- und Sturztrainings gemacht. Und habe den Übungsleiter zum Therapieklettern. Also, das ist so das, was im Kletterbereich an Ausbildungen da sind. Ich gebe viele Anfängerkurse und mache das total gerne auch, weil mich das auch immer so erdet. Also ich sehe einfach oft, das vergisst man ja, wenn man lang klettert, denkt man, ja, diese 10 Meter, diese 15 Meter, man gewöhnt sich so an diese Höhe und in den Anfängerkursen ist es oft so, dass ich dann einfach sehe, oh ja, da ist nach 2 Meter schon der Stopp drin oder es ist nach 2 Metern, kommt schon die Angst und es ist schwierig für die Leute loszulassen und da sind diese Grenzen einfach schon viel, viel früher da.
Ja, ist ja auch spannend, wie unterschiedlich das dann bei jedem ist.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich erinnere mich noch, als ich mit dir klettern war, zum einen, ich habe mich auch sehr aufgehoben gefühlt bei dir. Und ich habe vor der
Dankeschön.
Höhe tatsächlich, das hat mich auch gewundert, gar keine Scheu gehabt. Also die Höhe war für mich gar nicht das Problem. Und auch
Ja.
das Körperliche, das Klettern war auch gar nicht das Problem. Aber das sich dann wieder fallen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass nichts passiert, das war für mich so eine richtige Herausforderung.
Ja, und das ist tatsächlich bei den meisten so. Also viele haben einfach ja nicht das Vertrauen loszulassen oder es muss ja auch Vertrauen ins Material da sein. Also es ist ja nicht nur der Kletterpartner, sondern auch, dass das Seil mich hält, dass der unten steht, aufpasst und total bei mir ist. Das ist, glaube ich, so ein ganz großer Aspekt, der oft auch unterschätzt wird,
Ja,
was es
absolut.
ausmacht, wenn jemand unten steht und sich mit jemand anderem unterhält und ich da oben kletter, dann macht es was mit mir.
Ja, das verstehe ich. Also es bricht ja wirklich das Thema Vertrauen aufs Ursprünglichste runter, diese Situation. Ja, weil da
Ja, genau.
kommen ja Urängste mit hoch und dann ist ja nicht einfach nur, sag mal, dieses Vertrauen, was wir so im Alltag spüren oder wo wir dann mal spüren, da passt es nicht so ganz. Das wird ja da nochmal so stark kompensiert, weil einfach, wenn ich in dem Moment nicht vertraue, da so starke Urängste hochkommen, das dupliziert ja alles nochmal ums Zehnfache.
Ja, und diese Angst ist ja auch wichtig, weil beim Klettern hängt ja auch mein Leben dran. Also
Ja.
es ist nicht nur so, dass ich sage, okay, da kriege ich Schnupfen davon, sondern wenn der unten nicht aufpasst und nicht richtig bei mir ist, dann stürze ich halt 15 Meter in die Tiefe und dann kann es das gewesen sein. Und diese Angst ist ja auch unglaublich wichtig. Die
Ja.
Angst, die wir haben und ja auch brauchen. Also die ist ja überlebenswichtig.
Ja, am Ende schützt sie uns ja nur. Ne? Wenn sie eben nicht ins zu Extreme geht, dann hindert sie
Genau.
uns natürlich. Aber ansonsten ist Angst ja erstmal ein guter Anzeiger für Achtung, da wird es gefährlich.
Ja, genau. Und das ist ja auch wichtig. Also.
Ja. Du hast ja, um das Ganze jetzt noch mal einmal rund zu machen, nicht nur den Klettertrainer, sondern du bist ja auch Mentaltrainerin. Daher kennen
Genau.
wir uns ja auch
Ja.
von der gemeinsamen Ausbildung. Du natürlich noch mal mehr Richtung Sportbereich. Bei mir war es ja etwas allgemeiner, also es war nicht komplett die gleiche Ausbildung, aber wir haben uns da kennengelernt.
Genau.
Und heute verbindest du das Ganze, also das Klettern mit dem Mentaltraining. Und da wird es ja eben so richtig spannend. Wir sind ja auch gerade schon mal ein bisschen eingetaucht, was das Thema Angst und Vertrauen angeht. Und ich finde es unheimlich spannend, was du dann da eben auch an der Wand machst mit dem Thema Mentaltraining, was ich ohne Klettern mache.
Ja, genau. Also, ich muss dazu sagen, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Ich habe ja am Anfang diese Anfänger- und fortgeschrittenen Kurse beim Alpenverein gemacht und habe immer wieder gemerkt, dass es ganz viele Leute gibt, die da ein Thema damit haben, mit dieser Angst, mit Vertrauen, mit diesem Fallen lassen und auch zu sagen, wo ist meine Grenze? Ich steige nicht höher als, keine Ahnung, als 8 Meter und dann reicht es mir. Und in diesen Kursen habe ich ganz oft gemerkt, da ist irgendwie eine Grenze da oder da ist ein Gefühl bei den Leuten da, wo man dran arbeiten kann. Und ich hatte dieses Gefühl ja ganz lange selber. Also ich habe nicht klettern angefangen und war hier sofort oben am Top, sondern ich habe nach der Hälfte, habe ich halt gesagt, ich gehe nicht weiter, ich habe da Angst, ich traue mich nicht. Und das hatte vielleicht gar nicht so dieses Vertrauen in den Kletterpartner so an sich, sondern eher mit dem Vertrauen, ich schaffe das nicht. Also ich schaffe es nicht, diesen Schritt weiterzugehen. Und
Also
in den Kursen habe
fehlendes
ich,
Vertrauen in dich vielleicht auch.
ja, genau. Ich habe in den Kursen einfach gemerkt, es geht vielen Leuten so und habe dann da so ein Konzept erarbeitet. Also erstmal für mich, so als Training. Und als ich dann den Sportmentaltrainer gemacht habe und die anderen Ausbildungen, ist es immer mehr, hat sich das fokussiert. Und ich habe inzwischen einfach Kurse entwickelt, die ich jetzt auch gebe, wo genau diese Sachen ja, bearbeitet werden. Und es ist unglaublich spannend, was da immer noch passiert. Also was ich auch für Erfahrungen mit diesen Menschen mache. Das
Ja,
ist so lehrreich.
kann ich so gut nachfühlen. Was ich ja auch das Schöne bei dir finde, also ja, man kann Ausbildung machen, so viel man möchte. Das ist ja gerade im Coaching-Bereich, gibt es unfassbar viel und es ist alles schön und gut. Aber ich habe dich zu einer Zeit kennengelernt, da hattest du die Ausbildung ja noch gar nicht fertig oder warst noch recht am Anfang. Und trotzdem, wenn ich mich mit dir unterhalten habe, habe ich gemerkt, du hast so ein tiefes Verständnis und so ein tiefes Gefühl dafür, was in den Menschen gegenüber vor sich geht. Das hat mich da schon sehr beeindruckt. Und deswegen ist es schön, dass du die Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht hast, um nochmal ein paar Tools zu lernen. Aber das tiefe Elementare, was dazu gehört, das hast du einfach schon in dir gehabt. Und ich weiß, dass mich das sehr beeindruckt hatte bei dir.
Ja, es kam natürlich einfach auch dadurch, dass ich selber diese Angst gespürt habe und dass ich genau weiß, wie es sich anfühlt, an so einer Grenze zu stehen und diesen Schritt nicht weitergehen zu können, weil man ja Angst vorm Fallen hat und einfach auch, dass dieses Klettern bei mir so viel bewirkt hat, auch in meinem privaten Umfeld, dass mir so viele Ängste genommen hat, dass ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich mich dieser Angst stelle, dann schaffe ich das auch. Also dann ist jemand, der schafft es.
Wie war das denn damals für dich, als du eben diese Angst gemerkt hast und wie hast du es dann geschafft, das zu überwinden?
Zum einen glaube ich, dass es viel mit Selbstwert zu tun hatte, dass so Dinge aus der Schulzeit, so Sachen wie ich spreche vor Menschen, ich halte Referate, war ja zu meiner Schulzeit noch die Ausnahme und war für mich wirklich der Horror. Also ich konnte es mir nicht vorstellen. Und ich weiß noch, in meinem ersten Anfängerkurs, den ich gegeben habe, habe ich mir, ich glaube, 10 Seiten Gespräch aufgeschrieben, was ich denn genau sage, damit ich und habe
Ja.
das auswendig gelernt. Und dann kam das natürlich auch völlig anders, weil in so einem Kurs passieren halt einfach Dinge, auf die man sich nicht so vorbereiten kann.
Das ist der Grund, warum ich meine Interviewfolgen nie vorplane. Let it
Ja.
go.
Genau.
Ja.
Und ich dann festgestellt habe, das funktioniert so nicht. Also mit Gespräch vorbereiten und alles voll zu planen. Und aber gemerkt habe, die Leute verzeihen einem auch Fehler, wenn ich mal irgendwie die Reihenfolge nicht richtig mache. Dann erkläre ich halt zuerst den Knoten und danach das Sicherungsgerät oder also es spielt keine Rolle.
Es merkt
Man
auch
braucht
keiner.
nein, es merkt auch keiner, aber man selber denkt natürlich, es ist furchtbar. Dazu würde ich gerne noch sagen, ich habe einfach gemerkt, Fehler machen einen auch sympathisch. Wenn
Absolut.
jemand komplett nur sein Schema runterfährt, das ist so anstrengend. Und wenn jemand halt mal irgendeinen Quatsch erzählt oder sich verspricht oder ja, oder mal den Schuh verkehrt rum anzieht, das macht einen einfach sympathisch und das lockert die Sache einfach auf. Und das fand ich eigentlich das Schöne. Das hat mir so gezeigt, okay, das ist okay, so wie ich das mache. Und
Ja.
es ist gut, so wie ich das mache. Und wir haben dann tatsächlich danach auch Leute geschrieben, dass sie diesen Kurs total toll finden und wann ich denn den nächsten gebe. Und das macht einfach was mit mir. Und
Ja.
das hat mir ganz viel Selbstvertrauen gegeben.
Ja, also quasi
Genau. Und
dadurch,
inzwischen
dass
mache
du
ich.
Kurse gegeben hast auch.
Ja, auf jeden Fall.
Wie
Und
war
auch
das
so
bei
mit
dir
diesen
denn
kleinen.
selber an der Wand, als du da dann eben auch diese Angst gespürt hast, dieses nicht weitergehen zu wollen oder sich das nicht zuzutrauen?
Ja, da gab es tatsächlich zwei so Erlebnisse, die ich hatte. Das war zum einen dieser Punkt, wo diese Angst kommt, als ich es geschafft habe, da drüber zu gehen. Also wirklich so aus meiner Komfortzone rauszugehen und zu wissen, okay, jetzt wird es kritisch oder jetzt kommt meine Angst und ich halte das einfach aus. Also ich fühle mich heute so gut, dass ich diese Angst aushalte. Das war für mich so ein Knackpunkt. Und das andere war ein Satz von einem Kletterer, der zu mir gesagt hat, ich war immer so, ja, im Wohlfühlbereich, bin immer so im Sechserbereich geklettert. Und irgendwann hat jemand zu mir gesagt, wenn du nie in eine 7 einsteigst, wirst du nie eine 7 klettern. Also jetzt einfach mal in Zahlen gesagt. Und der hat für mich ganz, ganz viel gemacht, weil ich auch dann so gedacht habe, ja, okay, wenn ich nie Segel fliege, werde ich nie wissen, wie es ist.
Ja.
Wenn ich nie loslaufe, auch wenn ich dann scheitere oder wenn ich nicht ankomme auf dem Gipfel, wenn ich nicht meine Sachen packe und loslaufe, werde ich dieses Gefühl nie haben. Und das ist so ein bisschen mein Lebensmotto geworden.
Ja.
Und das hat mich tatsächlich auch bestärkt, dann so im Coaching zu sagen, okay, ich probiere das jetzt, ich mache das jetzt. Also ich mache diese Ausbildungen, diese Fortbildungen und dann gucke ich, wie es sich entwickelt.
Ja, und da wird das Klettern ja wirklich zu einer Metapher für das ganze Leben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und darum passt es so wunderbar zusammen.
Absolut. Also ich bin ja sowieso ein großer Freund von Metaphern, gerade was Metaphern angeht, die irgendwas mit Natur zu tun haben. Und
Ja.
ich finde, Klettern ist eine so wundervolle, gelebte Metapher. Ne,
Ja.
denn wie wir eben auch schon gesagt haben, also alleine dieses, ja, dass ich in dem Moment vertrauen muss, dass ich weitergehen muss, aber auch meine eigenen Grenzen zu kennen. Ne,
Ja.
und auch dieses Gefühl von Selbstvertrauen zu haben, zu wissen, ich kann mich halten, ich schaffe das. Also da steckt so unglaublich viel Wissen, was man mit ins Leben nehmen kann drin. Das ist wundervoll.
Ja, und was ich dann auch, also gerade beim Klettern auch, keine Angst vorm Scheitern haben. Dieses Scheitern ist bei uns immer so negativ behaftet. Aber ich steige einfach zwischendurch in Routen ein, da weiß ich, da werde ich scheitern. Und wenn ich unten bin, fühlt sich das unglaublich gut an. Es hört sich vielleicht komisch an, aber es fühlt sich gut an, weil ich es probiert habe und weil ich genau weiß, warum ich gescheitert bin und dass das nichts Negatives hat, dass es mich einfach weiterbringt.
Ja,
Also
absolut.
ohne Scheitern gibt es halt keine Entwicklung. Und
Ja.
das geht bei kleinen Kindern los. Und ich darf auch nicht mit 50 irgendwo stehen bleiben, sondern ich muss halt dann wirklich sagen, okay, ich will noch was dazulernen, ich will mein Leben noch so und so gestalten, auch wenn ich scheitere.
Ich finde, Scheitern ist vielleicht ja auch gar nicht das richtige Wort. Denn wenn wir mal bei der Metapher bleiben mit der roten Rute, du bist hochgeklettert. Und warum muss man immer ganz oben ankommen? Also
Ja.
du hast ja deine Schritte auf dem Weg gemacht und das ist ja schon ein Riesenfortschritt und das ist super.
Auf jeden Fall. Und das, also wie gesagt, ich sehe das inzwischen nicht mehr als negative Erfahrung, sondern einfach auch als Entwicklung,
Ja.
als lernen dürfen. Das macht ja auch Spaß.
Ja, und vor allem, ich sage ja auch immer, also klar, dieser alte Spruch, ne, der Weg ist das Ziel, Aber da ist so sehr was dran. Ich finde, wenn wir uns nicht immer nur auf das Ziel versteifen, sondern das annehmen, was der Weg uns schenkt, dann ist es am Ende immer ein Erfolg.
Ja, es stimmt. Also ich muss nicht immer auf einen Gipfel. Es kann auch mal um den See rumgehen und es kann wunderschön sein. Also
Ja.
ohne immer so ein gewisses Ziel zu erreichen. Ziele sind, glaube ich, gut.
Ja, sie sind, ich
Aber
finde, Ziele sind ein guter Richtungsgeber,
genau.
wenn wir sie denn wohlbewusst gewählt haben, mit unseren Werten verbunden und wirklich hinter diesem Ziel stehen, ist das ein ganz toller Richtungsgeber. Aber ich finde, wenn wir auf dem Weg dann doch nochmal irgendwo anders hin abbiegen oder ja, vielleicht auch einfach merken, ich bleibe jetzt hier stehen erstmal, dann sind wir trotzdem ein ganzes Stück gegangen auf diesem Weg.
Ja, und was ich auch finde, was heute so ein bisschen verloren gegangen ist, man meinte immer, man muss so ein Ziel haben und das muss man erreichen. Aber einfach auch mal zu sagen, das ist nicht mein Weg. Ich drehe auf der Hälfte um. Das ist nicht das, was ich möchte und das ist nicht das, wie ich mir mein Leben vorstelle oder und dann zu sagen, okay, ich habe es probiert. Und es hat mir nicht gefallen.
Ja, und jetzt gehe ich woanders lang.
Genau, und jetzt
Ja.
probiere ich was anderes aus.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon was die junge Generation einen Ticken besser macht als die Menschen, die jetzt einfach ein bisschen älter sind.
Ich glaube aber, dass die Möglichkeiten, gerade was Lebenswege angeht, heute auch viel größer sind. Denn ich meine, früher war es ja oft so, du konntest ja froh sein, wenn du dir überhaupt aussuchen konntest, was du für eine Ausbildung machst. Aber meist, ja, hast du halt eine zugeschoben bekommen, die musstest du dann nehmen und dann bist du halt drin geblieben. Und heute ist die Welt ja viel breiter gefächert und wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten. Was auch nicht immer gut ist, weil auch das stresst ja wieder, das bringt auch negative Dinge mit. Aber ja, nimm uns doch mal bitte mit in deine Kurse. Also wie machst du das, dass du Klettern mit Mentaltraining verbindest? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also, da gibt es zum einen zwei Bereiche. Ich gebe Mentalkurse für Kletterer, die wirklich Angst haben, schwere Routen zu machen. Da geht es dann natürlich auch ums Sichern oder hauptsächlich auch ums Sichern. Wie mache ich das möglichst so, dass das ja, für den Kletterer ungefährlich ist, dass es sich für ihn angenehm anfühlt, also wo es so wirklich auf den Kletterbereich abgesehen oder abgestimmt ist. Und die Mentaltrainings, die ich für Nicht-Kletterer gebe, also wo dann ins Coaching gehen, da geht es eigentlich schon los mit Fallen lassen am Boden, jemandem anderen vertrauen, der mich auffängt.
Siehst du, da wäre
Also
ich schon raus.
da geht es noch nicht mal.
Erstes Hindernis.
Genau. Und das wird aber so minimal aufgebaut. Also das geht mit 2 Zentimeter los. Das geht nur mit hin und her wippen, wenn du zum Beispiel eine Gruppe hast, die um jemanden rumsteht, sich auf eine Seite zu lehnen oder sich blind irgendwo hinführen zu lassen. Wie fühlt sich's an? Wie fühlt sich's gut an, wenn der hinter mir steht, wenn der neben mir steht, wenn der mich an der Hand nimmt, wenn 2 Leute mich führen, also diese Kontrolle abgeben. Mit solchen Kleinigkeiten fangen wir da an und dann geht es erst später an die Kletterwand, wenn so mal das Vertrauen am Boden aufgebaut ist. Ich habe ja lauter neue Teilnehmer, die sich dann nicht kennen. Ich kann ja nicht sagen, okay, das ist die, keine Ahnung, die Melanie und das ist die Sonja und ihr zwei müsst jetzt Vertrauen haben und miteinander klettern. Das funktioniert halt nicht.
Nein.
Nee? Und dann ist es halt so, und dieses Vertrauen muss ich einfach am Boden schon aufbauen. Dann ganz langsam steigern. Und das guckt jedes Mal anders aus.
Ja, absolut. Denn ich meine, das ist ja schon ein Punkt, der fällt jedem anders leicht oder schwer. Ne? Ich sagte ja gerade schon, oh, ich bin da schon raus. Also wenn es ums Thema Vertrauen und Kontrolle abgeben geht, das ist
Ja.
definitiv ein Punkt bei mir, wo ich sage, okay, da können wir da mal dran arbeiten. Das wird
Kannst mich wieder
schwierig.
besuchen kommen, dann arbeiten wir da dran.
Ja, ich fürchte, ich komme dann wahrscheinlich nie an die Kletterwand, weil ich über Punkt 1 dann schon nie hinwegkomme. Nein, so schlimm ist es auch nicht mehr, aber. Ja, das ist ja das Schöne, das hat ja jeder mit anderen Dingen so sein Thema, ne? Und wenn ich mir jetzt so diesen ganzen Weg von angefangen am Boden über Hochklettern, oben sein und wieder runterkommen
Ja.
anschaue, da wird jeder seine anderen Herausforderungen haben. Ja, nimm uns gerne nochmal mit, was denn da noch so klassische Themen oder auch Übungen sind.
Also ich glaube, das Hauptthema ist tatsächlich eines, das so alle irgendwie mit einbezieht, und das ist einfach Selbstwert. Zu sehen, sich selber zu kennen, sich selber zu erfahren, zu gucken, was kann ich, was traue ich mich, und da, ja, also dieser Selbstwert steht eigentlich so an allererster Stelle. Und der ist natürlich auch sehr individuell, ist von unseren Erfahrungen geprägt, positiv wie negativ. Beim Klettern sagt man zum Beispiel, wenn man einmal einen wirklichen Paniksturz hatte, ist das ja eine negative Erfahrung, und es braucht mindestens 200 positive Stürze, um das
Wow.
wieder auszugleichen.
Okay, ich kenne das
Also,
ähnlich vom Reiten. Man sagt ja auch immer, wer einmal
ja.
runtergefallen ist, direkt wieder draufsteigen. Da ist echt was dran, denn ich hatte das tatsächlich mal, ich hatte einen Sturz vom Pferd und das war auch wirklich im rasenden Galopp übers Feld. Und ich bin auch fast unter den Hufen gelandet. Also es war wirklich nicht lustig. Und hatte aber danach aus arbeitstechnischen Gründen, obwohl ich auf dem Pferdehof gearbeitet habe, 2 Wochen lang nicht auf dem Pferd gesessen. Und
Ja.
danach, das war so schlimm, als ich drauf saß und ich war in einer Reitbahn, also es hätte mir
Ja.
nichts groß passieren können. Und ich habe selbst beim Antraben Angst gehabt.
Ja. Die Angst vor der Angst.
Absolut.
Ja.
Ja. Ne, das speichert sich ja auch einfach ein und dann ist sofort auch das Körpergefühl da und dann verstärkt sich das, ja.
Genau. Und es wäre, also wir kommen ja eigentlich mit Selbstwert auf die Welt, und dann entwickelt sich das ja aus den Erfahrungen. Und ich denke mir manchmal, die Kinder, die aus der Schule kommen, die haben schon so viele Erfahrungen gemacht mit Eltern, mit Lehrern, mit dem Umfeld, die einfach auch positiv wie negativ, aber die Pubertät macht da einfach auch ganz viel mit den Kindern. Und ich denke mir so oft, für euch wäre es so gut, wenn ihr zum Klettern gehen würdet. Das würde euch
Ja.
so viel bringen.
Ja. Ja, überhaupt Sport tatsächlich, ne, macht ja unfassbar
Natürlich.
viel mit dem Selbstwert und auch mit dem eigenen Körperempfinden und auch
Ja.
damit, ja, Erfolge mal zu erleben und zu erleben, ich kann das schaffen, aus meiner
Ja.
Kraft heraus.
Auf jeden Fall. Also dieser
Ja.
Selbstwert ist einfach unglaublich wichtig für alle.
Wie gehst du denn mit Menschen um, wenn jetzt jemand an der Wand hängt und die Angst kommt?
Dann haue ich im Endeffekt einen Stopp rein. Also es wird nicht über diesen Punkt gegangen, sondern es wird immer da eine Grenze gezogen. Und dann wird wirklich auch nur, also dann wird an dieser Grenze gearbeitet und nicht, ich muss jetzt da unbedingt weitergehen, sondern einfach mal, wie fühlt sich denn diese Grenze an? Wie fühlt sich diese Grenze einen halben Meter weiter unten an? Wie fühlt sich's an, wenn ich eine Hand loslasse, wenn ich zwei Hände loslasse, wenn ich, also ich lasse die Leute das dann gerne auch beschreiben, was es für ein Gefühl ist, wie sich's anfühlt, wo sitzt die Angst? Ist sie im Bauch. Ja, der andere denkt, er muss dringend aufs Klo oder
Ja.
die Angst hat wirklich verschiedene Stellen im Körper. Und der nächste fängt zu zittern an. Also, oder der nächste erstarrt total. Das ist ja dann eigentlich schon ein Zeichen, ich bin über diese Angstgrenze hinweggegangen.
Ja, dann war es
Und
schon ein, zwei Schritte zu viel.
genau. Und da diesen Punkt zu suchen, wo fühlt sich's denn noch gut an?
Ja, da auch in die
Eigentlich.
Achtsamkeit mit sich selber zu gehen und in sich selber mal reinzuhorchen,
Genau. Und an
ne?
diesem Punkt bleibe ich dann ziemlich lange. Also
Ja.
das wieder so ins Wohlfühlen reinzugehen. Ich muss nicht drüber, ich muss nicht weiter. Und dann einfach mal zu sagen, und wenn du soweit bist, dann probierst diesen einen Schritt. Oder eben auch nicht. Dann setzt du hier deine Grenze. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass es alles kein Muss ist. Das ist alles so ein, du darfst es machen.
Ja. Ziehst du da in solchen Momenten, wo du dann eben an diesem Punkt arbeitest, auch Parallelen ins Alltagsgeschehen oder sagst du, mache ich gar nicht, weil es passiert sowieso automatisch?
Teils, teils. Also ich gebe dann schon immer mal Beispiele oder es ist ja dann ganz oft so, dass sich da so eine Diskussion raus entwickelt. Und ich habe auch in meinen Kursen Journale, die ich mitgebe, kleine Tagebüchlein, und gebe dann zu ja, Hausaufgaben eigentlich auf. Also zu sagen, schreib dir doch mal in einer Woche, wir treffen uns in einer Woche wieder, schreib dir doch mal auf, wo siehst du deine Grenzen? Oder wie fühlt sich das noch gut an? Wie fühlt sich's nicht mehr so gut an? Und das einfach mal zu dokumentieren. Und dann gehen wir ganz viel in den Austausch darüber. Und es ist eigentlich immer für alle so ein Aha-Erlebnis. Also, dass man nicht alleine ist auf der Welt mit seiner Angst und man
Ja.
ist nicht alleine mit schlechten Gedanken, negativen Gedanken. Man denkt immer, die anderen bewerten einen. Man tendiert schon dazu, so ein bisschen das Negative zu sehen und dann auch einfach diese Richtung wieder ins Positive zu führen.
Ja.
Und wenn das mal geschrieben ist, verstärkt das Ganze nochmal.
Absolut.
Ja.
Ja.
Und ich führe tatsächlich auch in meinen Kursen immer selber ein kleines Buch mit. Also, indem ich diese Übungen selber auch mitmache. Als wäre ich ein Kursteilnehmer. Ich gehe zwar dann nicht in diese Diskussion unter den Kursteilnehmern mit rein, aber ich lerne einfach viel davon. Und es kommen immer
Ja.
wieder tolle Argumente oder neue Herausforderungen. Und das macht es total spannend.
Ja, ohnehin mit Menschen zu arbeiten, also ich erlebe das ja auch, es ist immer anders. Also egal, wie ähnlich sich Situationen sind, trotzdem ist das Coaching immer komplett anders, weil
Ja.
einfach wieder ganz neue Impulse kommen. Und deswegen liebe ich halt auch so sehr diese Coaching-Einstellung, zu sagen, ich weiß von nichts. Am Ende bist du Experte für dein Leben und ich lerne hier mit von dir. Ich bin nicht der allwissende Coach, das ist nicht Sinn der Sache, sondern ich begleite dich und bin selber ganz neugierig, was dann vielleicht passiert und was sich so entwickelt.
Ja. Also ich glaube schon, dass dieses Coaching einfach so ein, ich nehme dich an die Hand und zeige dir die Möglichkeiten, aber du musst den Weg gehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was das Coaching lehrt.
Ja, und jeder darf seinen eigenen Weg gehen, ne? Ich bin nicht diejenige, die den Weg bestimmt oder vorgibt, sondern am Ende darfst du deinen Weg wählen, denn nur das ist der richtige Weg.
Genau.
Ja. Ich stelle mir das Klettercoaching jetzt gerade mal so, auch was das Thema Vertrauen angeht, auch total gut für Paare vor.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber die
Ja.
Paare, ja, habe ich tatsächlich im Coaching bis jetzt nicht. wäre spannend. Wo
Definitiv.
ich sie habe, das ist tatsächlich in den Kursen. Und selbst da kann man schon viel machen.
Ja.
Also, wenn die Paare recht unterschiedlich sind, jemand vielleicht sehr dominant und der andere eher, ja, sich immer klein fühlt, dass man einfach die Kurse schon so gestaltet, dass man sagt, wir setzen die in andere Rollen.
Ja.
Der immer das Ruder übernimmt oder der immer die Verantwortung hat, muss die mal abgeben.
Ja.
Und da passiert ja auch schon ganz viel.
Total. Es ist so spannend, was da alles passiert. Auch viel unterbewusst, was da abgeht. Das dann sicher noch mal eine Zeit braucht, um das richtig zu verarbeiten, bis dann wieder die Erkenntnis daraus kommt. Das ist so spannend.
Ja, und das ist für beide so toll,
Ja.
weil der immer die Verantwortung hat, der hat eine Entlastung, der sieht, okay, das funktioniert ja auch mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin. Und der halt die Verantwortung gerne dem anderen überlässt, merkt halt, ich kann das genauso. Also
Ja.
ich mache das auch gut. Und ich bin nicht immer der den Schritt zurückgehen muss, sondern ich darf mal vorangehen und darf mal zeigen, was ich kann. Und das macht es ziemlich spannend. Da kommt dann immer eine sehr positive Dynamik eigentlich dabei raus.
Ja, absolut. Das heißt, ich werde dann demnächst meine Klientin aus dem Paarcoaching zum Aufbaukurs zu dir schicken,
Sehr
damit wir dann das
gerne.
Ganze noch mal ein bisschen vertiefen. Genau.
Sehr, sehr gerne.
Ja, schicke ich dann mit einem Themenauftrag an dich weiter.
Ja, ins schöne Allgäu.
Ich komme direkt wieder mit. Ja,
Ja,
ich muss
wunderbar.
meinen Urlaub planen für nächstes Jahr. Ich sehe es schon.
Auf jeden Fall.
Ja. Wenn du deinen KletterklientInnen einen Impuls mitgeben dürftest, was wäre das, was sie aus deinem Coaching und vom Klettern mitnehmen sollen?
Ich würde sagen, traut euch den ersten Schritt zu gehen, egal in welche Richtung. Probiert euch aus, seid mutig, glaubt an euch und der Rest kommt von selber. Der Rest darf sich entwickeln. Das ist so meine Message, die ich tatsächlich habe.
Schön. Gibt es noch etwas, was du unseren ZuhörerInnen gerne noch mitgeben würdest?
Ein frohes Weihnachtsfest.
Da fällt mir gerade ein, oh mein Gott, ich habe es dir ja noch gar nicht gesagt. Das ist heute eine Special-Folge, denn es ist eine Jubiläumsfolge. Es ist die 50. Folge, die wir hier gerade zusammen aufgenommen haben.
Das macht mich ja ganz stolz, dass ich da kommen durfte.
Das habe ich auch bewusst gewählt, dass du dann dabei bist.
Wie schön.
Mir eine große Ehre. Ja.
Ja, mir natürlich auch. Und vielleicht komme ich mal zu dir zum Coaching. Das wäre
Und
total
ich komm
spannend.
sowieso gerne dann wieder zu dir.
Auf jeden Fall.
Ja, das kriegen wir definitiv hin. Lass uns bitte mal noch einen Impuls hier und sag mal,
Ja.
was ist denn dein absoluter Lieblingsort im Allgäu und was verbindest du damit?
Puh. Lieblingsort im Allgäu. Schwierig.
Alles so schön.
Das Allgäu ist so schön.
Hast du irgendeinen besonderen Ort, mit dem du irgendwas verbindest?
Ja, ich habe tatsächlich ein kleines Klettergebiet in der Nähe von Füssen, wo ich Sommer wie Winter hingehe, oft auch mit meinem Mann und mit meinen Kletterpartnern. Und das, also Füssen ist ja schon sehr touristisch und da geht man irgendwie, man geht 10 Minuten, 15 Minuten, läuft dahin, dann packen wir die Kaffeemaschine aus, klettern und das ist sowas, da habe ich immer eine gute Zeit. Da war ich, da komme ich immer glücklicher nach Hause, als ich weg bin. Und dieser Ort ist für mich einfach so ein Kraftort, so ein magischer Ort.
Wunderschön.
Bedeutet für mich auch Heimat.
Ja. Ich hoffe, du zeigst ihn mir beim nächsten Mal.
Kann man gerne machen.
Liebe Steffi, es war mir eine riesige Freude, dass du heute da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Nach langem Hin und Her habe ich mich doch getraut, zu dir in Podcast zu kommen.
Wieder ein Stückchen höher geklettert.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Ja.
Und dass ich mit dir diese Jubiläumsausgabe machen durfte, ist natürlich eine besondere Ehre.
Ja, verdient, hast du verdient. Sehr gerne.
Dankeschön.
Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und
Bis zum
tschüss.
nächsten Mal. Ciao.
Das war Gedankenknoten. Immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.